Guten Abend oder guten Morgen zur heutigen Recycling-Sendung. In dieser und in der nächsten Woche werden wir vielleicht auch noch darüber hinaus Beiträge aus einer Berliner Reihe dokumentieren, Fetzen kritischer Theorie in Zeiten konstitutiver Überflüssigkeit. Diese Reihe, uns ist nicht so ganz klar, wo die sich verortet, ob sie sozusagen kapitulieren möchte oder ob sie tatsächlich, wie es in einem der Vorträge heißt, ein Stachel des Denkens, und damit haben wir das ein bisschen umgewidmet, setzen möchte. Lohnt es sich dennoch auch im Zusammenhang anzuhören und gehört zu werden? Wir meinen, das als Versuch begreifen zu können, aus einer von Niederlagen geprägten Situation dennoch nicht nur einen akademischen Bezug auf konstruierte Momente sozusagen herstellen zu wollen, sondern mit sehr viel gutem Willen lässt sich diese Reihe lesen als Versuch, das Denken dann auch fortzusetzen. Auch wenn durchaus der Eindruck aufkommen mag, besonders nach dem zweiten Vortrag, dass hier die Theorie als Moment des Denkens zu Grabe getragen werden soll. Aber hört selbst, wir werden jetzt erst einmal mit einem sehr grundlegenden, sagen wir, Kantes-Song beginnen. Und daran im Anschluss hören wir den Einführungsvortrag, der von Nina Rabuza und Martin Mettin gehalten wurde. Nackte Gewalt, die Übermacht der Verhältnisse und die Sprachlosigkeit der Kritik. Eins. Überlegungen zur kritischen Theorie. Der wird auf audioarchive.blogspot.de mit den folgenden Worten eingeführt. Es handelt sich um einen sehr einführenden Vortrag zur kritischen Theorie. Nina Rabuza und Martin Mettin geben anhand klassischer Texte, Kerngedanken Horkheimers, Benjamins und Adornos wieder. Im Einzelnen geht es um traditionelle und kritische Theorie, Horkheimer, Benjamins Geschichtsthesen, die Dialektik der Aufklärung, Horkheimer und Adorno und Adornos Reflexionen zur Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden in der negativen Dialektik. Jetzt erst einmal Kante. Wir haben den ersten Vortrag gehört. Hier jetzt der Einführungstext der gesamten Reihe. Die Gegenwart ist in Nachfolge des Zeitalters der Extreme, Hobsbawm, nicht weniger extrem geworden. Nun, im Gegenteil erweist sie sich als Verwalterin der Barbarei des 20. Jahrhunderts. Was ist damit gemeint? Der künstlich hergestellte Hunger, den kein Mensch mehr leiden müsste, an dem kein Mensch mehr zugrunde gehen müsste, nach John Ziegler. Der UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung könnten mittels der heutigen Weltlandwirtschaft 12 Milliarden Menschen ernährt werden, lastet als Schuld auf jedem, der heute der puren Existenz durch Zufälligkeit sich entrang. Den Heeren der Menschen ohne Arbeit, die unter unwürdigen Bedingungen ihr Leben fristen, stehen die Menschen, die Massen der Working Poor unter ungezählten Überstunden die Tendenz zum Karoshi entgegen. Die gesellschaftliche Untätigkeit wäre ebenso unnötig wie die leere Hyperaktivität der vom Burnout Bedrohten. Beides äußert sich im somatischen Symptom als Leiden der schon überflüssigen oder der noch gehetzten Kreatur. Bedingung ist der gnadenlose Wirtschaftskrieg der Nationen, der seit dem Verschwinden der Sowjetunion global ausgetragen wird. Diesem Krieg fallen die letzten sozialen Errungenschaften, die den Einzelmenschen vor der direkten Verelendung bewahren konnten, zum Opfer. Der Wirtschaftskrieg ist aber keine reine Metapher. Die Aufrüstung der Nationen ist ein elementarer Bestandteil dessen. Die Militärhaushalte sind auf höchstem Niveau, die Kriegswirtschaft läuft in Permanenz und die weltweiten Waffenarsenale platzen aus allen Nähten. Warnte Albert Einstein vor über 60 Jahren davor, dass eine Wasserstoffbombe alles Leben auf der Erde vernichten könnte, so steht die Menschheit heute vor einem offensichtlichen Overkill-Szenario. Die Apokalypse rückt aus dem Bereich der Metaphysik in die Wirklichkeit. Die kulturindustrielle Integration für konformistische Bewusstseinsformen folgt auf dem Fuß. Von Emmerich-Filmen bis zur Achse-Werbung. Das, wo die Zerstörung der Humanität sich praktisch durchsetzt, die Kulturindustrie nur beredtes Schweigen anbietet, ist kein Zufall. Die kulturindustrielle Kodierung des Holocaust, Detlef Clausen, zeigt, wie aus der Vermischung von Bildvorstellung mit bildungsbürgerlicher Konkursmasse eine trivialisierende Rationalisierung entsteht. Jede sogenannte humanitäre Katastrophe wird mittels der Aufdringlichkeit der Bilder auf Abstand vom Verstand gehalten. Auch das Ende des blutigen Kolonialsystems und das Ende der Blockkonstellation brachten keinesfalls das Bessere aus sich hervor. Weltweit brechen ethnonationalistische Konflikte aus, die oftmals im Gemetzel wie in Ruanda enden. Theodor W. Adorno schrieb in Minimia Moralia im Jahre 1944, Millionen Juden sind ermordet worden und das soll ein Zwischenspiel sein und nicht die Katastrophe selbst. Worauf wartet diese Kultur eigentlich noch? Dass diese Kultur immer noch zu warten scheint, wirft einen Blick auf die Katastrophe in Permanenz, lässt die Ahnung deutlich werden, dass das Grauen nicht verging, weil sich die Gesellschaft im Wesentlichen nicht veränderte. Der Reichtum der kapitalistischen Zentren ist auf Ausbeutung und Vernichtung errichtet. Die Gegenwart schleppt die Effekte vergangener Grausamkeiten in Form des akkumulierten Kapitals mit sich. Wird da verziehen, wo Missetat besteht, wird in Shakespeares Hamlet gefragt und negativ beantwortet. Verzeihen wäre möglich, wenn die andauernde Missetat aus der Welt geschafft wäre. Die Phänomene der Vergangenheit und Gegenwart lassen jeden denkenden und fühlenden Menschen sprachlos werden. Sprachlos vor ihrer Dimension, vor der geballten Herrschaft und dem konzentrierten Sadismus. Sprachlos aber auch, weil zum Sprechen es neben dem intakten Körper Luft zum Atmen und Zeit zum Denken braucht. Der theoretischen wie praktischen Kritik werden die Grundlagen in dem Maße entzogen, wie das Kapital die Subjekte in den ökonomischen Zentren nur noch unter den Bedingungen der puren Selbsterhaltung und der tendenziellen Überflüssigkeit für die Verwertung setzt. Unter Überflüssigkeit wird die absolute Ersetzbarkeit eines jeden Einzelnen im Produktionsprozess verstanden, die Nichtigkeit eines jeden für das Ganze. In Zeiten der entfesselten Konkurrenz unter den Lohnabhängigen und des gesteigerten künstlichen Mangels unter den Bedingungen der Krise ist die Überflüssigkeit des Einzelsubjekts keine abstrakte Kategorie, sondern das praktische Weltverhältnis, welches freiflutende Angst zur Folge hat. Denn die Wahrheit über das Subjekt erweist sich in der Peripherie, in der Menschen, welche weder als Produzenten noch Konsumenten in Frage kommen, krepieren müssen. Tendenzielle Überflüssigkeit und allgemeine Todgeweihtheit gehören heute zusammen. Die Gesellschaft heute hat zwar nicht die Arbeit, wohl aber die Menschen überflüssig gemacht. Deswegen muss in den Zentren ein jeder sich wie verrückt abstrampeln, damit er oder sie noch dazugehört. Einfache Integration reicht nicht auf der Ebene der erweiterten Reproduktion. Das Keep Smiling muss überzeugen. Und nicht zuletzt einen selbst. Die Angst vor dem eigenen Herausfallen aus der gesellschaftlichen Maschinerie setzt eine nicht ändern wollende Reihe an gesellschaftlichen Initiationsriten in Kraft. Allein die Gnade des Systems für seine Getreuen lässt diese auf Probezeit am Leben. Der Geist und das Denken und die Kritik, der sich durch die Herrschaft der Geistigen über die körperliche Arbeit aus dem natürlichen Gemeinwesen partiell hat emanzipieren können, wird unter diesen prekären Bedingungen der Selbsterhaltung untergeordnet. Verliert seine Bestimmung als spezifisch Geistiges. Wenn das Denken permanent seine Nützlichkeit und praktische Verwertbarkeit beweisen muss, wird es selbst relativ und austauschbar. Dass Kritik nicht an der Universität sich entfalten kann, verwundert kaum. Doch das Changieren der Kopfarbeiten an zwischen Schweigen und Geschwätz beschämt. Was wäre die Sprache, die Grammatik der Kritik? Wie sprechen auch für die, die nichts sprechen können, weil ihnen buchstäblich das Fressen, was nicht nur vor der Moral, sondern auch vor der Kritik kommt, fehlt? Das Ring mit der Sprachlosigkeit und um die Sprache der Kritik erweist sich heute als Kampf um die Voraussetzung der Kritik, wieder Gegenstand der Kritik, Kampf um die Voraussetzung der menschlichen Gattung geworden ist. Soweit dieser Einleitungstext in Gänze vorgetragen und dennoch zu reduzieren auf die Feststellung, alles ist Holocaust. So lässt sich das zusammenfassen. Wir hören nochmal den nächsten Vortrag, um das dann nochmal grundlegend abzubashen. So, nun haben wir das auch gehört und wissen, dass nicht das Denken die Aufgabe der kritischen Theorie ist, nicht die Aufgabe, das Denken zu retten, sondern die humanitäre Handlung. Und wir fühlen uns in besonderer Weise daran erinnert, dass unter dem Pflaster liegt der Strand, dort dann auch Bomben drauf fallen müssen, wie Joschka Fischer und Angelika Beer und weitere das im Jugoslawienkrieg betrieben haben. Und sie haben es betrieben und das macht nochmal den Verweis auf die Zwischenmoderation aus, um Auschwitz zu entsorgen, um humanitär als Deutsche in der Welt wieder unterwegs zu sein. Und wir haben jetzt dann auch gehört, dass wir offenbar wieder in einer Phase sind, in der die Kritik zur Politik wird, zur humanitären Politik, in der ein unendliches kategoriales Gefasel, wie aus dem Text der Zwischenmoderation vorgetragen, zu entnehmen ist, letztlich um sich herauszustehlen aus dem Denken. Nichtsdestotrotz haben wir es für richtig befunden, das zu dokumentieren, um eben auch der geneigten Hörerin und dem geneigten Hörer zu ermöglichen, einen solchen Verlauf vielleicht schon im Ansatz mitverfolgen zu können. Solche Ansätze gibt es so alle 10, 15 Jahre. Wenn eine aktionistische Generation die Universitätslaufbahn durchschritten hat, sich gleichzeitig in, was weiß ich was, Block Dresden und Ähnlichem als aktionistische Barrikadenreiter ausgetobt hat und zwischendurch noch mal ein paar Bücher gelesen hat, was ja nie heißt, sie auch verstanden haben zu müssen. Und dann endet man eben so. Alles ist Holocaust. Was fällt einem dazu noch ein? Nichts. Wir verabschieden uns für den heutigen Abend oder den Morgen.